herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge des politischen Pausen-Podcasts. Ich habe Professor Emeritus Karl Rudolf Korte zu Gast, der ehemalige Direktor oder Direktor Emeritus der NRW School of Governance, der ein schönes Buch geschrieben hat, Wählermärkte 2026, jetzt in zweiter Auflage, aktualisiert, vervollständigt, erweitert. Wir wollen darüber sprechen, wie die aktuelle Situation in Bezug auf Wahlverhalten und Regierungspolitik in der Berliner Republik ist. Schön, dass du heute zu Gast im politischen Pausen-Podcast bist, lieber Kalle Korte.
Ja, ich mache sehr gerne mit. Politischer Pausen-Podcast ist ja eine wichtige Kreation, um in Pausen nochmal powervoll mit neuen Informationen sich aufladen zu können. Und das ist ja im Blick auf Pausen auch eigentlich das Wichtigste, was passieren kann in Gesprächen und nicht nur einfach tippend, wischend, lesend, sondern sich auszutauschen, weil das ist ja letztlich das Format, in dem die Demokratie sich auch stabil entwickeln kann.
Ja, das stimmt. Jetzt bin ich aber angesichts der neuesten Umfragen gar nicht so sicher, ob das eine angenehme Pause wird oder eher eine, die uns Besorgnis.
Mit dir zu sprechen ist immer angenehm. Das kann gar nicht anders sein.
Okay, also welche Umfrage meine ich? Ich meine, dass die AfD, die Union mittlerweile in der Umfrage, wenn am Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, überholt hat und jetzt erstmals nach Umfragen stärkste Kraft ist. Ist der demokratische Wählermarkt noch zu retten, wäre da meine Einstiegsfrage, oder siegt am Ende das Autoritäre? Wir wollen uns an den vier M's, die du im Buch auch beschreibst, abarbeiten. Bevor wir das machen, das vielleicht erstmal so als schon pointierte und ja durchaus negativ gefärbte Einstiegsfrage an dich.
Ja, man kann die AfD auch herbeifürchten, ne? Da sind wir ja auch groß drin, weil wir sehr angstbetont und risikoavers grundsätzlich unterwegs sind. Aber die Zeichen deuten natürlich darauf hin, dass das in der Wettbewerbskonstellation des Parteienmarktes von den anderen Parteien abhängig ist, ob eine Partei größer oder kleiner wird, primär erstmal. Und die europäischen anderen Zeichen, von Ungarn angefangen, zeigt eben, dass es nicht automatisch nur dazu führt, dass Rechtsautoritäre stärker werden. Wir haben zwar daraus keine Ableitung, dass mit einem Rezept sofort alles besser wird, aber auch diese Serien ändern. Also nicht automatisch wird auch bei den letzten Landtagswahlen, haben wir gesehen, ja, die AfD nur stärker. Es kann auch sein, dass sie ausmobilisiert ist, kann auch sein, dass sich das wendet und verändert. Und das passiert nicht einfach zufällig, sondern ist abhängig von der, ja, Politik, die wir beobachten, die die Leute wahrnehmen und über die sie sprechen.
Jetzt hast du Ungarn gerade angesprochen. Allerdings da müssen wir ja dann sagen, das, was Orbán dort über 16 Jahre installiert hat, ist ja etwas, wo wir eben mit dem Wahlsieg jetzt der Liberalen, der gemäßigteren Kräfte nicht davon ausgehen können, damit ist jetzt alles gut, sondern er hat ja systematisch viel umgebaut und wir haben eine lange Periode der ultrarechten Regierung dort erlebt. Das ist ja möglicherweise das, was uns eher dann bevorsteht. Ich will es nicht, wie du sagst, herbeisehen oder herbeireden oder herbeidenken, sondern gehe da lieber empirisch von dem aus, was wir sehen. Aber du hast es angesprochen, bei den Landtagswahlen, auch bei der Bundestagswahl, überall sehen wir bei den Wahlergebnissen die Zugewinne. Und ja, mittlerweile muss man ja sagen, Christian Stecker hat das Buch über die flexiblen Mehrheiten geschrieben. Er war auch schon zu Gast bei uns im politischen Pausen-Podcast. Wir haben heftig darüber diskutiert, darüber gestritten, inwiefern man die AfD im demokratischen Spektrum der Parteien ausklammern darf und sich davon abgrenzen darf oder ob sie demokratisch gewählt immer eine Mitspielerin im demokratischen Wettbewerb oder im demokratischen Spiel sein muss. Das ist mittlerweile etwas, wir müssen uns damit ja wirklich auseinandersetzen, aber so einfach, finde ich, ist es dann am Ende nicht, oder?
Nein, aber wenn man jetzt mal anguckt, wie Oppositionsarbeit im Deutschen Bundestag bewertet wird, dann fällt in den seriösen Politbarometer-Umfragen eben sehr intensiv und systematisch geradezu auf, dass die AfD die schlechteste Bewertung hat bei allen Oppositionsparteien oder bei der Oppositionsarbeit. Also sie wird schlecht eingeschätzt im Blick auf das, was sie als Oppositionspartei macht. Dann gibt es empirische Daten, die sehr gut zeigen, dass sie praktisch keine Stichwahl in West noch Ost irgendwo gewonnen hat. Es gibt die aktuellen Bürgermeister-Landrätewahlen da in Schwerin und andere in Mecklenburg-Vorpommern auch, die auch zeigen, dass die Amtsinhaber weiter gewinnen und die AfD nicht zugelegt hat. Ich will nur sagen, wenn immer eine exekutive Situation aufkommt, dass bei einer Wahl die AfD in eine exekutive Verantwortung kommen könnte, haben bislang die Wähler deutlich zurückgeschreckt, das nicht zu machen. Sie weisen also auf mal eine andere Richtung und sie weisen natürlich mit ihrem Votum auf die Defizite der anderen Parteien. Das ist ja, der Unmut artikuliert sich. Wir haben also nicht nur Gesinnungswähler, die irgendwie völkisch-nationalistisch unterwegs sind, sondern durchaus auch Überzeugungswähler, die einfach durch ihren Protest artikulieren, dass es offenbar so nicht weitergehen kann. Denn der Alltag ist doch die Frage, wie kann ich den Alltag bezahlen, also die Bezahlbarkeit, wie teuer ist Mieten, Tanken, Essen, ne? Und darauf müssen Parteien eine Antwort geben. Und da geben sie im Moment nicht wirklich eine verlässliche Antwort. Und dann sucht man sich den Ausweg. Also da liegt im Umkehrschluss eben mein Optimismus auch, dass die anderen Parteien es immer noch stark in der Hand haben.
In deinem Buch sprichst du das Ganze oder bringst du das mit den 4 Ms auf eine Formel? Markt, Mitte, Mehrheit, Moderation. Und vielleicht können wir uns da auch so ein bisschen dran abarbeiten. Ich greife das mal auf, was du gerade gesagt hast. Jenseits von den Sachfragen geht es ja in Bezug auf den Markt um die sogenannte doppelte Gesprächsstörung. Und das hat ja viel mit Kommunikation zu tun. Also klar, wenn die Probleme der Bürgerinnen und Bürger nicht gelöst werden, dann entsteht Unmut. Aber vielleicht wird ja auch das ein oder andere angepackt und gelöst, aber es wird einfach nur schlecht kommuniziert. Eine These könnte auch sein, wir haben überhaupt keine programmatische Unterscheidbarkeit mehr zwischen den Parteien. Wir haben schon wieder eine große Koalition seit 2025 im Amt. Das heißt, irgendwie knubbeln sich möglicherweise so im Sinne der Polarisierungs Annahme in einem Quadranten alle anderen Parteien und dem diametral gegenüber steht dann nur noch die Rechte, vielleicht in Teilen auch die Linke. Das BSW ist ja nicht im Bundestag vertreten aktuell.
Das stimmt. Klar, dieses Dilemma, eine elektorale Mitte-Rechts-Mehrheit und eine regierungstechnische eher Mitte-Links-Konstellation, aus dem Dilemma kommt man so leicht nicht raus. Die letzten Landtagswahlen, die vernichtend für die FDP waren, zeigen auch nicht auf dem Ausweg, dass sich die Mitte irgendwie mit der FDP wieder so stabilisiert, dass man Großpartei plus Kleinpartei gleich Mehrheit hat. Wenngleich international es so aussieht, dass, wenn überhaupt Rechtsautoritäre besiegt werden können, dann aus der starken konservativen Mitte-Rechts-Konstellation heraus, so sieht es im Moment aus, die Linken in Regierungsverantwortung gibt es kaum noch. Also das ist eigentlich offenbar für viele Wähler nicht die Antwort darauf, sondern eher ein konservatives, breiteres Bündnis. Aber mein Punkt mit dem Markt in dem Buch bezieht sich ja in der Metapher auf den Wochenmarkt, auf Stände und praktisch Räume der Überschneidung der Begegnung, weil Demokratie letztlich nur in analogen Formaten funktionieren kann, nicht in digital, unabhängig von den Verzerrungen, die über das Digitale entstehen können. Denn in dem Gespräch, das können wir sehr gut sozialwissenschaftlich nachweisen, entwickelt sich was. Man nimmt praktisch die Kulturtechniken einer Demokratie existenziell im Gespräch wahr, dass man eine andere Meinung haben kann, dass es unterschiedliche Interessen gibt, dass man sich im Gespräch auch organisieren, erinnern kann, dass man sich informieren oder desinformieren kann. Das sind ja Kulturtechniken, die man aushandelt und die ich nur in einem Gespräch mit anderen überhaupt noch erleben kann. Und ein Raum der Überschneidung kann so ein Wochenmarkt sein, als ein Beispiel. Aber wir müssen eben daran arbeiten, viele dieser Gesprächsformate auszuweiten. Wir können auch nachweisen, dass der Blick auf die Politik differenzierter wird, wenn es zu einer Gesprächssituation mit Politikern oder im politischen Raum kommt, dann ist die Politik nicht gleich gut, aber die Politik gibt es so nicht mehr, sondern sie wird differenzierter gesehen. Also jedes Gespräch, auch mit den Leuten am Stammtisch früher, die grundsätzlich gegen alles sind und die Politik und alles schlecht und alles umgeht, die sind ein bisschen zurückholbar in einer Gesprächsatmosphäre an so einem traditionellen Stammtisch. Also warum nicht Ortsvereine der Parteien, um einen um eine Kneipe herum, ne? Um einen Lebensmittelladen herum. So muss es doch kommen. Wir müssen doch auch Dienstleistungsräume schaffen, Parteien. Wir brauchen natürlich Akteure, die das können, die eine Beratungsleistung ausüben können im Gesprächsformat als Partei. Also nicht eine Geschäftsstelle einer Partei irgendwo, bei der man mal reingehen kann. Nein, es muss ein Umfeld geben, bei dem sich Leben entwickelt und Gespräche entwickeln automatisch und dass ich dahin muss, um mich zu beraten oder andere zu treffen. Das ist eigentlich die Zukunft und da ist unglaublich viel Vitalität praktisch von dem Wurzelgrund her, wie wir den Grundkonsens dieser Gesellschaft neu beleben, denn davon entfernen wir uns immer mehr.
Aber ein Grund, warum wir uns vielleicht davon entfernen, also alles richtig, was du sagst, ich kann dem ganz, ganz viel abgewinnen, schon allein, wenn man sich klar macht, was wir beruflich machen, wird jedem einleuchten, dass wir politische Diskussionen lieben. Aber eigentlich ist es doch wie beim Markt oder beim Einzelhandel auch, ganz vieles verlagert sich mittlerweile in den Online-Markt und Handel. Und wenn wir das auf die Kommunikation übertragen, dann haben wir eben diese Alternativöffentlichkeiten in sozialen Medien und die sind natürlich autoritär dominiert. Das heißt, dieses raus aus der Online-Sphäre rein in die persönliche Begegnung, ist das mittlerweile nicht eher ein frommer Wunsch? Also ich würde
Nee.
sagen, der Trend ist doch genau das
Ja.
Gegenteil. Mittlerweile wird wie verrückt gehasst und das
Aber
dann auch noch befeuert durch die Algorithmen, die Logik der Plattform, die natürlich nicht in unseren Händen liegen, die nicht neutral sind, das wissen wir alles. Aber wie kriegen wir das denn hin? Aus diesen sozialen Medien, das wäre mein Wunsch auch, ne? Also, aber ich habe halt den Zweifel, dass das gelingen kann. Der alternative Wunsch oder die Forderung wäre ja, die politischen Parteien müssen jetzt alle besser werden in den sozialen Medien, besser dort informieren und Räume schaffen, wie man sich dort ja auch auf Augenhöhe, auch freundlicher, nicht so hasserfüllt, nicht so aufgeladen begegnen kann. Also sie müssen es auch so agil bespielen, wie es die rechten Parteien oder vielleicht auch die linken Parteien über eine gewisse Zeit gemacht haben, also die Parteien der Ränder sehr erfolgreich gemacht haben und dann aber eben mit einer weniger aufgeregten Art und Weise. Das wäre sozusagen die Gegenthese, die man führen könnte. Aber du bist, glaube ich, nicht so ganz einverstanden oder
Nein, einmal glaube ich,
schüttelst
dass
den
man,
Kopf, was die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht sehen können gerade.
ja, ich glaube, dass man die Algorithmen, das kennen wir auch durch Studien, nicht austricksen kann, dass bei gleichem Aufwand 100 Posts am Tag der SPD diese 100 Posts nicht wirklich so sich verbreiten, distributiert werden, wie das von der AfD der Fall ist. Und wir blicken nicht hindurch, welche Mechanismen dem unterlegt sind. Es ist also eine Asymmetrie, eine unfaire Verbreitungslogik, die gesteuert ist, die wir aber nicht überblicken, so dass ich nicht glaube, dass mit gleichem Aufwand der Präsentation in den sozialen Medien dadurch der Informationswert oder die Nähe zu den Wählern erreichbar wäre für etablierte Parteien. Das glaube ich nicht. Da ist einfach ja, solange wir nicht europäische eigene Plattformen haben, bei denen dann transparent Algorithmen existieren, sehe ich die Abhängigkeit und sehe da nicht den Ausweg. Ich kenne aber keinen Trend und einen Gegentrend, denn die Rache des Digitalen ist ja das Echte, die Präsenz, die aus Einsamkeit auch befreit, auch von Alleinsein befreit. Ich kenne die Erlebnissucht vieler Menschen, auch beim Einkaufen, eben nicht nur zu klicken, sich etwas auszusuchen, sondern schon etwas auch auszuprobieren. Also das sind ja Gegenmaßnahmen. Ich kenne die Restaurants, die mittlerweile schon damit werben, dass man dort keinen Online-Empfang hat, weil man sich wieder unterhalten kann. Also klar ist die Übermacht dessen, was du skizziert hast, da, aber ich kenne auch den Gegentrend, der eben manchmal entweder freiwillig sich entwickelt oder wie wir sie aus dem internationalen Umfeld kennen, auch unfreiwillig praktisch durch Verbote von Digitalen an Schulen und so weiter sich auch entwickelt.
Wenn wir vielleicht mal auf das zweite M, die Mitte, zu sprechen kommen, eine, ja, man könnte sagen, neue Achse der Mitte, also neben dieser alten Konfliktlinie links-rechts, wo du sagst, die ist nicht mehr so entscheidend, die neue Konfliktlinie zwischen Vergangenheit und Zukunft. Wolfgang Merkel hat in einem Buch die Kommunitaristen von den Kosmopoliten als eine neue kulturelle Konfliktlinie unterschieden. Also diejenigen, die postulieren den Rückzug in den Nationalstaat, die das Konservative betonen, die ängstlich sind auch in Bezug auf Globalisierung oder das ablehnen, die das Autoritäre befürworten, die er Kommunitaristen nennt, und dagegen sozusagen die Globalisierungsgläubigen, die sagen, der Nationalstaat gibt es gar nicht mehr, alles ist grenzüberschreitend, die progressiv denken in Bezug auf Klimapolitik, Gleichstellung, gendergerechte Sprache und so weiter. Und dass es sozusagen eine Unversöhnlichkeit zwischen diesen beiden Lagern gibt, das ist für ihn sozusagen diese kulturelle Konfliktlinie. Ist das das, was du auch mit Vergangenheit und Zukunft meinst, oder ist das was anderes?
Das ist was anderes, weil ich sehe auch nicht diese oft dramatisch beschriebenen Polarisierungstendenzen. Das würde ja auch kein Wahlergebnis in Deutschland hergeben, bei dem so viele Menschen nach wie vor Mitteparteien wählen, die da mit Leichtigkeit auch verschiedene Koalitionen bilden können. Und die anderen Radikalen doch eher im Vergleich, internationalen Vergleich, nach wie vor kleinere Parteien bleiben. Klar, wenn die AfD jetzt mit 20% da ist, ist das viel mehr als früher, aber 80% wählen sie dann eben doch nicht. Und wo sie sich versammeln, ist, das ist auch mit einem, letztlich mit einem Appell verbunden, wo ist für aufbruchsbereite Mitte-Wählerinnen und Wähler ein politisches Angebot? Da, wir gucken geradezu defensiv auf das, was sich entwickelt, aber niemand macht für die Mitte so ein attraktives Angebot, dass sie begeistert auch diese Mitte ausweitet. Die Mitte ist stark, mittig, moderat, manchmal auch mittelmäßig, so argumentiere ich ja, sind Wahlergebnisse zu interpretieren, und auch die Typenangebot von der Politik Führung anzubieten, ist genau entlang dieser Linie, unaufgeregt, uninszeniert, postheroisch, eben mittig und verlässlich. Das ist das, was wir an Politikangeboten wünschen. Und da könnte man einfach mehr machen. Das ist so ein bisschen der Hintergrund, wie sich ein Wählermarkt auch entwickeln könnte. Denn die Bereitschaft ist da. Aber wer holt uns eigentlich in der Mitte ab mit interessanten Angeboten? Da kommt das Thema Zukunft. Also eine Politik hat eine Fortschrittsverantwortung geradezu. Und sie hat Zukunftsfähigkeit zum Programm zu machen. Wir wissen genau, dass eine Demokratie eine Zukunftsbeschreibung braucht. Als entweder als Geschichte oder wie auch immer, dass es besser wird. Was wird konkret eigentlich besser? Da liegt ja auch im Lerneffekt von Demokratie der große Vorteil gegenüber allem Autoritären. Und das muss man ausspielen. Dazu muss man sich bekennen. Und die Mitte hat eine besondere Sensibilität für die Zukunft, weil diejenigen, die wenig Geld verdienen, die sind natürlich im Jetzt hier und in der Gegenwart. Arroganz geradezu wichtig interessiert. Die, die viel Geld haben, haben es ja in der Regel aus der Vergangenheit heraus sich erarbeitet und leben davon. So, und die Zukunft, progressiv oder weniger progressiv, wird in der Sensibilität von der Mitte gesehen. Darin liegt der besondere Reiz, sich auch wissenschaftlich mit der Mitte auseinanderzusetzen, bei aller Unklarheit, was eine Mitte ist, aber so eine gefühlte Mitte gibt es natürlich auch soziologisch, lässt sich das ja auch belegen. Die Mitte ist sensibel für Denken im Futur. Und darum geht es, dem auch Futter zu geben. Das ist doch das Interessante, weil wir haben die zukunftsängstliche Empörungsbewegung der AfD, diesen nostalgischen Nationalismus, etwas herbeisehnt, was es nie gab. Und dem etwas entgegenzusetzen, ist auch ein Projekt, was die Mitte anbelangt.
Ist das, was du gerade skizzierst, wie spricht das zu Steffen Mau oder Lux, die ja sagen, das sind diese Triggerpunkte, das heißt, wir haben diese verschiedenen Milieus und die entzünden sich eher an Einzelfragen, die aufgeladen sind. Aber im Grunde genommen haben wir gar keine starke gesellschaftliche Polarisierung, also nicht diese kulturellen Großkämpfe, was ja in gewisser Weise auch eine Gegenthese zu Wolfgangs Merkels Dichotomie, die ich eben
Genau.
skizziert habe, ist. Also würdest du
Das
sagen,
passt so. Ich setze mich damit ja auseinander, weil ich das ja als Wahlparteienforscher einordne, warum die Mitte noch so stark ist, ist ja gar nicht anders erklärbar. Und das schließt eben ein, dass es bei bestimmten sensiblen Themen eben natürlich aufgeregt auseinandergehen kann. Aber das ist eben die Falle, in die die eine oder andere, die Union ja vor allen Dingen häufig vor der letzten Bundestagswahl auch getappt ist. diesen Triggerpunkt der Migration so groß zu machen, aus Sorge oder wo auch immer. Also es war bestimmt keine strategische Mobilisierungsidee. Ja, da waren einfach Attentäter serienmäßig unterwegs vor der letzten Bundestagswahl und da ist das Thema Migration in einer kriminellen Zuspitzung ja Großthema gewesen und das führt natürlich zu polarisierenden Annahmen. Aber das ist nicht Alltag. Also wie kann man letztlich auch Triggerpunkte umgehen, ohne in Beschreibungsangst zu verfallen? Denn wir wollen ja die Realität von Parteien widergespiegelt sehen und wir wollen, dass sie lösungsorientiert an dem arbeiten, was uns auch wirklich betrifft.
Das dritte M, was du beschreibst, ist die Mehrheit. Kompromiss unter Komplexitätsdruck. Das heißt, die Welt ist komplex. Wir brauchen eigentlich eine Komplexitätskompetenz. Das ist ja auch ein schwieriger Begriff, den man relativ au einfach auflösen kann, nämlich es gibt einfach nicht schwarz-weiß und wir können uns easy auf eine von beiden Seiten schlagen, sondern wir müssen verstehen, dass es auf bestimmte Fragen vielleicht nicht die eine Antwort gibt oder auch nicht die zwei Enden, zwischen denen man sich entscheiden kann, sondern dass es manchmal eben, je nachdem von welcher Perspektive man draufschaut, ganz viele Antworten geben kann, dass wir damit umgehen können müssen, dass es nicht die eine richtige Antwort gibt. Das hat ja auch was damit zu tun, was du gerade gesagt hast, die Vision zu entwickeln oder auch politische Führung, die ja auch gerne eingefordert wird oder wonach sich alle sehnen. Aber das suggeriert immer so ein bisschen, das gibt es. Also es gibt die eine Vision, es gibt diese eine Zukunftserzählung, die uns dann glücklich macht, die uns daran glauben lässt, es wird in der Zukunft alles irgendwie besser. Aber wenn wir uns mal anschauen, gerade wie du es auch gesagt hast, mit der politischen Mitte, so ganz einfach ist das ja nicht. Wir haben schon wieder eine große Koalition. Das heißt, die Unterscheidbarkeit, die es für uns vielleicht noch viel leichter machen würde, uns zwischen verschiedenen Angeboten zu entscheiden, das fällt ja weg damit, dass wir in der Mitte irgendwie dann doch so einen Einheitsbrei haben. Oder blicke ich da falsch auf diese Mehrheiten? Also dieses Abgrenzbare, das ist doch in Zeiten großer Koalitionen, die wir, wie gesagt, nach der Ampel jetzt schon wieder haben, macht es uns doch noch schwerer.
Das stimmt. Andererseits haben wir 12 verschiedene Regierungsformate im Bund. Auch das muss man immer nur mal realistisch sehen. Von auch anderen GroKos bis zur Alleinregierung im Saarland oder auf der anderen östlichen Seite, Patt-Regierungen, Minderheitsregierungen, wir haben ja alles da. Das
Schwarz-Grün.
relativiert es und da sind auch Unterscheidbarkeiten und die Leute nehmen das auch so wahr, dass mit den Parteien, so wie sie regieren, auch offenbar inhaltliche Unterschiede verbunden sind. Aber der Zugang in komplexen Gesellschaften überhaupt noch entscheidungsfähig zu sein und Politikmanagement zu machen, den du beschrieben hast, das ist eigentlich die größte Herausforderung. Dass jetzt alles mit allem zusammenhängt, das hat, glaube ich, jeder sofort kapiert jetzt unter den Rahmenbedingungen. Wie tanke ich und warum wird das teurer? Trotzdem den Ausweg, der ist nicht einfach. Also die Komplexitätskompetenz ist ja einmal, kann es eine erhellende Vereinfachung sein, die ich durchaus liefern kann. Andererseits brauche ich ein Verständnis, dass es keinen Masterplan gibt, der über 4 Wochen länger hält. Das ist intellektuell nicht einfach. Und mein Ausweg, den ich in dem Buch ein wenig auch beschreibe, sind natürlich Beispiele, ne? Ich sage im Moment auch immer, überall ist Lüdenscheid. Ja, eine Brücke in 2 Jahren wiederzubauen, die Riedbahnstrecke, interessantes Renovierungs- und Restaurierungsmodell der Bahn, was sie angeht. Wo sind die anderen Beispiele, dass alle Kinder, die die erste Klasse erreichen, Deutsch sprechen können? Wo sind die Beispiele, dass mit dem Geld, was wir haben, im halben Jahr ein Gebäudekomplex gebaut wird, bei dem wir mieten können mit zu bezahlbaren Rahmenbedingungen? Diese Beispiele bringen der Politik sehr viel, weil wir schon Verständnis haben, dass nicht alles leicht und schnell lösbar ist, aber die Richtung, die Tendenz stimmt. Und das ist im Moment eben das, was die Leute überhaupt nicht beobachten. Geht gar nicht so rum, dass man sich nicht einigt, sondern da läuft irgendwie nichts zusammen. Da ist kein Kraftzentrum einer Regierung erkennbar, dass mal etwas in einer Richtung vorschlägt, sondern jeder bastelt so ein bisschen vor sich hin. Und Komplexität, wissen wir, kann man nur überwinden über verschiedene Mechanismen. Einmal ist Priorisierung, ne? Dass man sagt, so, und das tut weh, das bringt Konflikte, aber wir müssen jetzt priorisieren. Was ist das Wichtigste? Worum geht es eigentlich? Nur so kann man es umgehen. Oder wir machen mal Drinks-Through. Kann man auch machen. Hat ja Merkel über viele Jahre auch gemacht. Man muss aber sich dazu dann auch bekennen so mit Komplexität umzugehen. Man kann es bewältigen, das ist immer Wissing, immer mein Mann, der dieses CSU Tragödie geerbt hatte, jahrzehntelange Verantwortung für im ganzen im Verkehrssektor und da natürlich das nicht bewältigen konnte, in dem Sinne ein Problem zu lösen, sondern nur bewältigen konnte mit Teilschritten. Und dann gibt es immer noch den Ausweg, der darin besteht, im Habeck'schen Stil zu kontextualisieren, auch ein Ausweg aus Komplexität, also es richtig groß machen, eine große Erzählung daraus machen und Zusammenhänge damit charakterisieren, die häufig auch in Dilemmata vielleicht enden, aber damit wird es auch sichtbar. Also es gibt Möglichkeiten der Politikgestaltung, aber der Ausgangspunkt ist erstmal, dass man es auch überhaupt erkennt und vorhat. Und bei der Bundesregierung, so wie die Bürger das im Moment wahrnehmen, ist nicht erkennbar, dass es einen Grundzug gibt, so etwas abzuarbeiten, sondern hier Stückwerk, da Stückwerk, hier. Und man weiß nicht, wo man dran ist. Und ohne einen erkennbaren Ansatz einer Problemlösung werden die Werte auch für die Parteien, die regieren, auf keinen Fall sich verbessern.
Aber spiegelt das nicht, was du gerade skizzierst, auch sehr schön die Logik unseres politischen Systems, unseres Regierungssystems wider? Also so dieses Stückwerk, das haben wir letztlich ja auch. Wir haben unterschiedliche Ebenen. Auf allen drei gebietskörperschaftlichen Ebenen gibt es dann Regierungen, die nach ganz unterschiedlichen Logiken funktionieren können, also parteipolitisch zusammengesetzt, die dann Unterschiedliches wollen, die sich gegenseitig auch blockieren können. Das passiert ja in Teilen auch. Jetzt hast du eben lokale Projekte angesprochen. Gesprochen und vom Kraftzentrum der Politik gesprochen. Das war ja eigentlich historisch betrachtet so gar nicht gewollt. Wir sind ja eher ein System,
Ja.
was auf Machtteilung ausgelegt ist.
Genau.
Ist das vielleicht etwas, was wir eine lange Zeit brauchten, um eine, ja, man könnte sagen, konsolidierte Demokratie, eine stabile Demokratie zu werden, vielleicht auch historisch betrachtet nicht mehr als Gefahr wahrgenommen zu werden? Jetzt heute sind wir damit aber vielleicht auch unregierbar. Oder stehen uns selber im Weg mit unserem eigenen Staatsaufbau, dem Föderalismus?
Also so würde Stecker jetzt auch argumentieren, der Ausweg wäre dann die flexible Mehrheit, ne, die man über eine Minderheitsregierung macht. Ich habe ja auch mit ihm diskutiert, so eine interessante Konstellation, aber mein Begriff um das M herum ist Mehrheiten zu machen. Ne? Das ist nie da, sondern wir müssen sie machen. Und wir haben eine 12-Stimmen-Mandatsmehrheit einer großen Koalition, die mit dieser Mehrheit was machen könnte. Und das ist meine Kritik, zu wenig daraus macht, sondern das, was an Gemeinsamkeiten gefunden wird, ist mühsam herauszufinden, das ist allemal berechtigt, in der Mitte sich zu verständigen, ist mühsam, kann lange dauern, aber wenn es dann zu einer Entscheidung kommt, müsste es auch irgendwie übersetzt werden und das ist nicht der Fall. Es wirkt ja so, als würde die Kabinettsentwürfe, die Kabinettsentscheidungen als lose Anregungen für die Fraktionen dann gelten, die mal gucken, was sie daraus machen. Also es ist kein Mechanismus erkennbar. Mehrheiten sind ja da. Sie zu nutzen, das hätte in der Bevölkerung große Unterstützung. Und es gibt genauso für die Mehrheit, es gibt die Angst der Berliner Republik vor der Wut von Bürgern, die sich vor Veränderung fürchten, aber es gibt natürlich auch umgekehrt die Wut der Wähler, die sehen, es ändert sich nichts. Ne? Und diese Mehrheit zu machen und zu nutzen, diesen Zeitkorridor auch zu nutzen, für eine faire, als fair empfunden, als sozial empfunden, als gerecht empfundene, durchaus Verlustkompetenz auszuprägen, dass es hart wird und für jeden erstmal weniger werden kann, das könnte man mit einer Mehrheit nutzen. Und der Ausgangspunkt ist dann nicht, wer ist Gewinner, wer ist Verlierer, sondern die Verlässlichkeit ist eigentlich das Wichtigste, dass ich verlässlich planen kann, was mit mir, mit meiner Familie passiert. Die Verlässlichkeit ist die Garantie auch für einen Grundkonsens einer politischen Mitte. Nicht, da gibt es Verlierer und Gewinner, aber ich muss mich verlassen können auf das, dass zum Beispiel ein Sozialstaat auch den Namen verdient und ich nicht irgendwie darum betteln muss, sondern das ist mein Prinzip, was mir auch zusteht.
Und da sind wir bei deinem letzten M, nämlich der Moderation, Sicherheit als politische Ressource. Du sprichst die ganze Zeit im Prinzip schon drüber. Aber da geht es letztlich ja auch um Zumutung, die zwar dosiert werden muss, die nicht zu groß werden darf, aber gerade aktuell mit Einschnitten, mit Reformen ja wieder verbunden wird und dann sichtbar werden muss und auch kommuniziert werden muss. Hast du den Eindruck, dass die Angst vor dem wütenden Bürger auch davor sozusagen die, die Handelnden, die Regierenden zurückschrecken lässt, diese Zumutungen zu kommunizieren oder vielleicht sogar noch einen Schritt davor, sie zu entscheiden?
Ist nicht einfacher geworden, auch nicht nach der Wahl in Mainz, denn hier haben wir wirklich das Modell gehabt einer gut funktionierenden Ampel, die auch einmal bereits wiedergewählt wurde. Ruhiges, gemeinsames Regieren in Ampelformation. Auch dies ist immer ein Kriterium gewesen, dass das Bürger wünschen, dann auch gerne wieder wählen. Ist ja auch nicht erfolgt. Auch hier haben wir jetzt keine unmittelbare Antwort. Aber mein Hauptpunkt ist zu sagen, unsichere Wähler wählen eben keine unsicheren Politiker. Und erstmal bei sicherheitsdeutschen Wählerinnen und Wählern, das ist das Hauptmotiv Sicherheit, muss man diese Sicherheit ausstrahlen. Das kann über Kompetenzwerte, Anmutung von Kompetenz für Parteien, für Politiker, für Politikerinnen durchaus dann transportiert werden. Aber das ist das Zentrale und Führende, brauchen letztlich immer auch Folgendes, Teil der Moderation. Insofern kann man nicht nur einfach anführen, sondern ich muss mich auch um die Folgenden kümmern. Die Folgenden definieren sich als Folgende auch nur dadurch, dass es eine Führungsfigur durchaus gibt. Das muss man sich einfach bewusst machen. Und die Möglichkeiten haben wir ja sozialwissenschaftlich vermessen. Wann kommt Transformation an? Wann kommt es nicht an? Wann kann man Unpopuläres mehrheitsfähig machen? Da gibt es großartige Studien zu, die mit dem Transformationsthema umgehen. Insofern mit Zumutungsmut wäre auch jetzt der Korridor, das zu nutzen.
Du hast gerade die Ampel angesprochen. Also Ampeln sind ja aktuell eher unpopulär. Die eine funktioniert nicht mehr, die andere wird ausgeschaltet oder abgewählt.
Ja.
Woran liegt das? Ist das die ideologische Distanz? Ist es das kommunikative Versagen, der mangelnde Mut, die mangelnde Geschlossenheit? Ist es irgendwie alles? Und ausgehend davon, wir haben jetzt, ich habe es schon eben ein paar Mal gesagt, wieder eine große Koalition. So richtig glücklich sind damit auch alle nicht. Dabei hieß es vor der Wahl, das ist jetzt die letzte Chance. Das sind alles so Untergangs,
Ja.
Kommunikationen, die mich rasend machen. Also wo ich immer denke, und was bedeutet das denn eigentlich? Gibt es uns alle danach nicht mehr oder gibt es danach keine Demokratie mehr? Ich mag diesen Druck aufbauen, das mag ich nicht so richtig gerne. Aber vielleicht ist es eben auch sozusagen, wir müssen mal das als Ventil nutzen, um den Bürgerinnen und Bürgern, den Wählerinnen und Wählern ihre Verantwortung deutlich zu machen. Ist es das?
Bürgerinnen und Bürger lieben natürlich auch das Bekannte, nicht das Unbekannte. Sie scheuen sich vor jedem Experiment, wählen deshalb in Serien auch gerne amtsbonusgetriebene Regierungen. Ist ja ganz selten, so wie das jetzt in Rheinland-Pfalz passierte, eine Abwahl eines amtierenden Ministerpräsidenten. Das sind ganz wenige Vereinzelte. Da muss eine besondere Situation zusammenkommen, die ja in Rheinland-Pfalz gar nicht zu verantworten war, sondern ganz woanders. Aber beste Beispiel auch in Stuttgart, ne? Also das Bekannte ist einfach wiedergewählt worden. Und wenn überhaupt eine Regierungsveränderung stattfindet, dann muss einer der alten Koalitionspartner in der neuen Regierung immer dabei sein, Kontinuitätsverbürgen. Wir lieben keine Disruption, wählen sie auch nicht. Also Kettensägen-Metaphern sind vielleicht für untergehende freie Demokraten, aber für andere nicht mehr. Das wieder zeigt so ein bisschen, dass eine Bereitschaft da ist, ja, auf diese Form von Moderation, Konsens, Bekannte, der langsamen Weiterentwicklung durchaus nach wie vor noch zu setzen und zu vertrauen. Daraus kann ja auch Zukunftsvertrauen sich entwickeln, wenn man diese Wählerinnen und Wähler vor Augen hat. Die sollte man halt nicht verprellen.
Wir sind am Ende des politischen Pausenpodcasts. Vielen, vielen Dank, dass wir über dein neues Buch bzw. das Buch in zweiter Auflage Wählermärkte 2026 im Campus Verlag erschienen diskutieren konnten. Und vielen Dank für deinen Besuch. Wir bleiben auf jeden Fall im Gespräch. Du warst bestimmt nicht das letzte Mal zu Besuch im politischen Pausenpodcast, lieber Karl-Rudolf Korte.
Ja, vielen Dank, habe das sehr gerne gemacht und es gibt natürlich bei dem Thema nie ein Ende.
So ist es.